Meine Damen und Herren, wir sind ein weiteres Mal angetreten, um uns Anekdoten erzählen zu lassen. Und heute freue ich mich sehr, den Geschäftsführer und Gründer von Aruba Events zu Gast zu haben, einen Branchenfreund von mir, Stefan Reichert ist da. Hallo Stefan.
Lieber Herr Peschke, guten Morgen.
Es ist mir ein Fest, dich hier begrüßen zu dürfen, lieber Stefan.
Ein Richtfest. Ich freue mich auch sehr. Ja. Und das, obwohl wir jetzt gerade die DEFCON vorbereiten, ja, dass wir die Zeit gefunden haben, uns hier für so ein, ja, wie auch immer geartetes Interview zu treffen, das ist schon beeindruckend.
Ja, ne, das sieht man mal. Ich musste dir auch kaum 8 Wochen hinterherlaufen, damit das geklappt hat.
Ja, damit bist du noch flott.
Ja, ne?
Du bist noch flott dran, ja, ja.
Da sieht man, die Zuneigung trieft aus jedem Tag, der da
genau.
Früher das Interview, ne?
Ah, der Peschke ruft, da muss ich sofort reagieren.
Genau, genau.
Ich setze mir mal eine Erinnerung in 2 Monaten.
Ja, unter Vorbehalt.
Ja. Genau. Ja, sehr schön.
Die Menschen, die dich nicht kennen, Stefan Reichert ist einer der Gründer, nicht nur von Aruba Events, sondern hat ins Leben gerufen eine Veranstaltung namens Quo Vadis. Mittlerweile die alteingesessenste, bekannteste deutsche Entwicklerkonferenz, hat sich sehr verdient gemacht damit um die deutsche Entwicklerbranche, damit sie sich vernetzen kann, treffen kann, damit sie überhaupt einen Treffpunkt hat, wo sie sich mal sieht, hat damals sozusagen die Fackel übernommen vom USF, dem ursprünglichen Entwicklertreffen in Deutschland und trägt sie bis heute noch, unter anderem außer dem Ausrichter und Erfinder des Deutschen Entwicklerpreises, wo ich ja auch schon lange Zeit in der Jury sitze. Hast du sonst noch fantastische Dinge getan? Wahrscheinlich hunderte, Stefan, oder?
Ja, in der Tat. Was die wenigsten wahrscheinlich auf dem Schirm haben, ist, dass ich damals in die Branche gekommen bin, als ein, man nennt das ja immer politisch korrekt, Mitbewerber der Games Academy. Ja, ich habe eine IT-Akademie ins Leben gerufen. Ziemlich zeitgleich, etwas später, ich glaube ein halbes Jahr, nachdem der Thomas Dugajczyk seine Games Academy gegründet hat. Und wir haben damals in Gütersloh mit der Bertelsmann Stiftung zusammen Game Designer ausgebildet. 1 Jahr lang. Da sind auch einige tatsächlich immer noch in der Games-Branche unterwegs. Gabriel Hacker oder Sebastian Neuhaus oder so und der Peter Luber. Und viele von denen sind auch richtig gute Kumpels von mir geworden. Und als dann die Ausbildungen bei der IT-Akademie nicht mehr weitergeführt wurden, aus Gründen, ja, vor allen Dingen maßgeblich die Pleite von Ascaron zu der Zeit, für die wir viel gemacht haben, habe ich dann als Spieleentwickler angefangen. Das heißt, ich wollte eigentlich gar keine Events machen, was jetzt mein Job ist, sondern ich wollte vor allen Dingen dann auch selber Spiele entwickeln. Und wir haben dann mal, ja, ich glaube vor allen Dingen mit RTL haben wir so Klassiker gemacht wie das Horst-Schlemmer Weiße Bescheid-Quiz, ja, oder Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Das waren unsere großartigen Entwicklungsperlen. Und ich glaube, die haben bei krawall.de damals immer 90-95% Wertungen bekommen. Meine ich. Ja, so erinnere ich das.
Und ist ja auch für mich lange her. Ich kann das jetzt nicht so 100%ig, aber plus minus 90% wird das schon hinkommen.
Ja, ja. Plus minus 90%. Und das habe ich als Game Designer verbrochen. Und erst als dieses Geschäft in Gefahr geriet, und das tat es leider sehr schnell, also wir haben mit diesem Ich bin ein Star, holt mich hier raus, haben wir damals angefangen und da hing eine Agentur zwischen, die von RTL, ich sag jetzt mal irgendeine Summe, 150.000 bekommen hat. Diese Agentur hat das Geld dann an einen Spieleentwickler aus dem Ruhrgebiet weitergegeben, der dann so viel zu tun hatte und so viele Probleme, das wussten wir aber damals noch nicht, dass der händeringend jemand gesucht hat, der dieses Spiel für sie macht und hat uns 75.000 Euro Budget gegeben. Und von diesen 75.000 haben wir, glaube ich, 20.000 bekommen, weil dann dieser Spieleentwickler pleite gegangen ist. Und RTL hat damals halt gesagt, so, ja, unser Geld ist ausgegeben. Also entweder ihr macht jetzt dieses Spiel oder ihr macht es halt nicht. Ja, und dann haben wir uns, der Christian Kaufmann, und ich, damals noch unter dem Label Aruba Studios, haben wir uns hingesetzt und haben gesagt, okay, wir haben jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder wir können später erzählen, wir hätten beinahe ein Spiel gemacht oder wir haben ein Spiel gemacht. Also haben wir uns natürlich dafür entschieden zu sagen, wir haben ein Spiel gemacht. Und in dieser Krisenphase bei uns ist dann, glaube ich, parallel dazu dieser Riesenskandal bei der Moorhuhn-Firma Phenomedia aufgeploppt. Der Vorstand hat ja die Umsatzzahlen geschönt und daraufhin ist der Aktienkurs eingebrochen, die ganze Firma ist pleite gegangen, Ascaron ist pleite gegangen, Fanatics ist pleite gegangen, Thomas Friedmann und Kollegen mussten die Firma neu gründen und so weiter. Also es war ein Riesendrama in der deutschen Branche und wir hatten auch keine Aufträge mehr. Und daraufhin habe ich dann damals gesagt, okay, was kann ich noch? Ich kann Seminare geben und habe dann auch vor allen Dingen durch das Netzwerk, was ich damals durch die Zeit bei der IT-Akademie gewonnen hatte, gesagt, okay, wir machen jetzt mal einen Tag, den nennen wir Quo Vadis Deutsche Spielebranche. Und da sind wir ins Technologiezentrum Umwelt und Natur gegangen, in Oberhausen. Ich weiß gar nicht, ob du bei der ersten Edition der Quo Vadis damals dabei warst.
Natürlich.
Natürlich, sehr schön. Und da haben wir die unglaubliche Miete von 800 Euro gezahlt für dieses TZU. Und haben das ganze Catering auch selber gemacht, Brötchen geschmiert, den Kaffee selber gekocht und so. Und hatten verblüffenderweise 160 Leute da, die alle darüber reden wollten. Ja, Quo Vadis denn eigentlich, deutsche Spielebranche? Und als dieser Tag dann vorbei war, das war eintägig, haben wir abends in der Burg Vondern eine legendäre Party gemacht. Und das ist halt die Faustregel bei der deutschen Gamesbranche nach wie vor. Mach eine geile Party und es werden dich alle fragen, machst du nächstes Jahr nochmal? Und so war das dann. Ja, wir wollten eigentlich das ja nur einmalig tun. Das war kein Geschäftsmodell, was dahinter stand oder irgendwie ein großer perfider Masterplan. Ja, und dann haben wir gesagt, klar, machen wir das wieder. Und dann haben wir die einige Jahre immer im Januar in Oberhausen veranstaltet. Sehr viel hands-on, learning by doing. Und in der Zwischenzeit haben wir dann versucht, weiter Spiele zu machen. Der liebe Christian und ich. Und das ist den meisten Leuten vielleicht gar nicht so bewusst, dass ich eigentlich immer als Spieleentwickler arbeiten wollte. Und das bei uns dann auch, ich glaube, insgesamt bei 4 Spielen als Game Designer gemacht habe.
War das, wo der Christian Kaufmann, also dein Partner, immer so ein bisschen traurig den Kopf geschüttelt hat, weil er so
ja,
für Zahlen zuständig ist?
Das macht er, glaube ich, heute noch, ja. Der Christian und ich, wir waren schon ein sehr verzweifeltes, aber auch sehr eingeschworenes Team. Ne? Also wir haben, ich weiß gar nicht, ob wir uns die ersten 2 Jahre überhaupt ein Gehalt ausgezahlt haben oder so. Also ich weiß, dass ich nebenbei immer noch weiter meine Seminare machen musste, um halbwegs über die Runden zu kommen. Und das hat sich natürlich auch durch die Events und all das überhaupt nicht geändert. Das hat sich erst geändert, als wir so 2006, 2007 angefangen haben, das Ganze echt ein bisschen zu professionalisieren. Ja, also dann der Andreas Steinecke mit mir zusammen maßgeblich sich um die Events gekümmert hat und Christian mit unseren Grafikern zusammen weiter Spiele entwickelt hat. Und das hat dann irgendwann natürlich einfach strategisch nicht mehr so richtig hingehauen. Also haben wir 2008 die Firmen getrennt. Und Christian macht nach wie vor mit den Aruba Studios kleinere Spieleproduktionen, sitzt nach wie vor in Mülheim. Ja, und ich bin auch an der Firma noch beteiligt. Und wir haben einen sehr entspannten, sporadisch lockeren Kontakt. Also wir verstehen uns immer noch sehr gut. Aber wir machen keine Projekte mehr zusammen. Und ich habe dann 2008 angefangen, wirklich Vollzeit, hauptberuflich die Events zu veranstalten.
Das macht ja jede erfolgreiche Firma aus, ja. Im Grunde bist du da ja wie Nintendo. Wenn das mit den Karten und den Reiskochern nicht mehr funktioniert, dann machst du halt Videospiele.
Ja, ich vergleiche mich gerne mit Nintendo. Ich sehe da eigentlich wenige Unterschiede.
Außer Standort eigentlich nichts.
Nee, eigentlich, nee. Also ich finde auch so Marktanteile und so ein Zeug, da sind wir sehr ähnlich. Was Nintendo und wir vielleicht tatsächlich gemein haben, ist, dass es uns immer wieder gelungen ist, im Laufe der Jahre irgendwie die Lücke zu finden, die Leute da draußen cool fanden. Ja, ja eigentlich sind wir Nintendo.
Ja,
Nintendo Events. Ich muss mal eben den Bernd anrufen, Augenblick.
Erzähl was vom Deutschen Entwicklerpreis mal. Das würde nämlich auch interessieren.
Ach ja, natürlich. Der Deutsche Entwicklerpreis, das war ja, sorry, ich habe dich unterbrochen.
Ach so, nein, du bist ja hier, um zu erzählen, also schieß ruhig los. Wie kam es denn dazu? Ja, da gibt's ja auch wundervolle Anekdoten, die ich auch teilweise so ein bisschen zumindest aus erster Hand miterleben durfte. Auch da gab es tolle Partys und die Leute sind immer wieder gekommen. Es gab vor allem aber auch immer so ein bisschen das Ringen darum, wie man diesen Deutschen Entwicklerpreis strukturiert, damit er irgendwie größer werden kann und anerkannt wird und sowas über die Jahre. Erinnere mich daran, dass dann irgendwann mal, da weißt du noch, da hast du diese schönen kleinen Prototypen gemacht für Plaketten und ihr hattet mal dieses Konzept für Standees, die dann irgendwo am Point of Sale stehen sollten, wo man alle Entwicklerpreisspiele in so einer Säule sozusagen vereint findet. All diese All diese großen Pläne, Stefan.
Ja. Ja, ja. Also der Deutsche Entwicklerpreis, vielleicht muss man das auch nochmal erklären, wie der überhaupt zustande gekommen ist. Wir haben halt 2003 zum ersten Mal die Quo Vadis gemacht. Dann haben wir die 2004 im Januar das zweite Mal gemacht und haben im Sommer mit Frank Slifka zusammen oder vor allen Dingen ja für die Leipziger Messe, wo Frank eben unser Ansprechpartner war, bei der GCDC sehr aktiv mitgemacht. Und genau in der Zeit ist halt der Game-Verband gegründet worden. Und ich bin 2003 schon immer rumgelaufen und habe so gedacht, boah, wäre es nicht total cool, wenn wir an die Quo Vadis so eine Preisverleihung andocken würden, ja, wo wir die besten deutschen Spieler auszeichnen. Das brauchen wir doch, das müssen wir doch machen. Naja, kleines Team von motivierten Spieleentwicklern, die haben natürlich alle gesagt, sag mal, spinnst du? Werden wir natürlich nicht machen. 2004 habe ich dann wieder gesagt, wir brauchen unbedingt hier, wir sind doch heute Abend in der Burg von, dann wir brauchen unbedingt eine Preisverleihung. Also wir müssen unbedingt hier so einen deutschen Entwicklerpreis machen. Auch wieder Schweigen im Walde der Begeisterung.
Grinsen.
Und dann, ja, genau. Und dann im Sommer habe ich wie nennt man das? Fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber als übermotivierte Agentur für die Leipziger Messe habe ich gedacht, boah, jetzt hier bei der GCDC, da machen wir jetzt aber den deutschen Preis für deutsche Computerspiele. Und irgendwie wollte da auch wieder keiner. Also ich bin da schon anderthalb Jahre mit dieser Idee rumgelaufen. Und dann gründete sich der Verband der deutschen Spieleentwickler. Und der Tom Putzki war der erste Vorsitzende und es gab irgendwie 14 Gründungsmitglieder. Und dann habe ich gesagt, ey, jetzt gibt's endlich sogar einen Entwicklerverband. Wir machen den jetzt einfach. Leute, ich bin ins Büro gekommen. Ich habe gesagt, Andi, zieh dich warm an. Ja, los. Wir machen jetzt den deutschen Entwicklerpreis. Es gibt jetzt einen Verband. Ja, ich spreche mit dem Tom, ob die da als ideeller Träger mitmachen wollen. Los, lass uns loslegen. Und dann sind wir ganz euphorisch durch die Gegend gerannt und haben gesagt, so, wir machen das, wir machen das, wir machen das. Und der Gameverband, der hatte ja damals null Mittel und gar nichts, ja, außer tolle Gründerleute. Ich weiß gar nicht, ob wir in der Zeit überhaupt schon die ersten Mitgliedsbeiträge einkassiert hatten oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall waren wir alle ehrenamtlich dabei, der Klaas, der Malte, ich als Hauptgeschäftsführer, der Tom Putzki, der ganze Vorstand und so. Und alle haben mich angeguckt und haben gesagt, du hast nicht alle Tassen im Schrank, wie sollen wir das denn auf die Beine stellen? Da habe ich gesagt, doch, wir machen das. Lasst uns mal machen, wir machen das. Ja, und dann sind vor allen Dingen Andi und ich losgezogen und haben nach Partnern gesucht. Und mir war von vornherein klar, so ein Preis kann nur dann glaubwürdig sein, wenn es uns gelingt, von vornherein eine Jury dabei zu haben, die im Prinzip schalten und walten darf. Dann habe ich zu der Zeit halt noch einen sehr engen Kontakt zu der damals angesagtesten Diskothek in Deutschland gehabt, dem Mudia Art. Das war so meine Haus- und Hof-Disco. Und dann bin ich zu dem Geschäftsführer, zu Michael Selders gegangen und habe gesagt, Michael, ey, hör mal, ich habe die und die Idee. Ich kann dir keine Miete zahlen, aber ich glaube, wenn wir das hier richtig machen, dann kommen 400, 500 Leute und die machen natürlich dann abends hier Umsatz. Wie sieht's aus? Ja, und dann sagte der, ja, klar, können wir hier machen. Und dann haben wir eine sehr laienhafte Jury-Sitzung gemacht, ja, wo die Leute mehr oder minder auf Zuruf reingebrüllt haben, welche Spiele sie ganz toll fanden. Dann haben wir gemerkt, so geht's nicht. Ja, dann haben wir die Spiele besorgt, dann haben wir die Jury mit den Spielen ausgestattet. Das waren damals noch ganz wenige Kategorien. Ich müsste jetzt nachgucken, aber ich glaube vielleicht 8 oder 10. Dann kamen die Juryergebnisse, dann haben wir die in PowerPoint zusammengefasst und ich mich letztlich an dem Abend auf die Bühne gestellt und die Ergebnisse in PowerPoint verkündet. Tom hat seinen ersten Auftritt als Vorsitzender des Game-Verbandes gehabt. Da hat das Mikro nicht funktioniert. Das war auch super. Das heißt, er stand in dieser Diskothek auf einer Bühne. Ich weiß nicht, ob irgendeiner auch nur ein Wort von dem verstanden hat, was er gesagt hat. Aber es war bestimmt legendär. Und dann hatten wir, wie war das denn nochmal? Ich glaube, Charlotte Engelhardt hieß sie damals noch, die jetzt die Frau von Sido ist und irgendwo in der Bedeutungslosigkeit verschwunden ist. Die hatten wir als Moderatorin. Ja, und ansonsten unheimlich viel völlig absurdes Zeug, also alles geballt. Ja, wir haben eine From Dusk Till Dawn Party gemacht. Wir haben einen Türsteher vom Mudia gebeten, mit seiner Harley durch die Halle zu fahren und Tänzerinnen auf die Bühne zu bringen, die dann diese berühmte Tequila-Nummer nachgemacht haben. und tatsächlich, weiß ich nicht, ja, also mindestens ein Dutzend Spieleentwickler wirklich von den Füßen dieser jungen, hübschen Damen Tequila getrunken haben und so. Und unsere Sponsoren Intel und Microsoft, ja, die wussten nicht, sollen sie weinen oder sollen sie vor Begeisterung in die Hände klatschen, ja, weil es einfach, es war ein saucooles Event, weil es so neu war. Ja, es war alles, was wir da gemacht haben, war neu. Es gab diese, solche Preis, also eine Art von Preisverleihung nicht. Es gab auch nicht die Motivation, solche Sachen auszuzeichnen. Ja, irgendwie war das eine Menge Rock'n'Roll. Und wie das so ist, wenn man eine Jury hat, ja, und das ernst nimmt, dann überlässt man auch der Jury eine Menge Entscheidungen. Das heißt, wir haben nach der Preisverleihung alle einmal tief durchgeatmet und unheimlich viel Feedback bekommen. Ja, also auch eine Menge schlechtes Feedback. Natürlich nicht wegen der Party. Partys konnten wir immer, sondern wegen der internen Abläufe. Ja, und dann wurden aus den 8 Kategorien wurden dann, weiß ich nicht, doppelt so viele. Ja, weil man gemerkt hat, wir können die Sachen so nicht zusammenpassen. Wir haben, weiß ich nicht, bestimmt die Jurymitgliederanzahl verdoppelt. Im Vergleich zum Jahr danach, wir waren dann im Jahr danach auch direkt in der Lichtburg, ja, dem größten Kino Deutschlands, haben da aber letztlich von der Qualität genau die gleiche Preisverleihung gemacht, also auch wieder mit PowerPoint, das darf man heute echt niemandem erzählen, die Gewinner eingeblendet. Christian saß völlig verzweifelt oben im irgendwo in der Loge und hat über seinen Laptop dann die Gewinner eingespielt. Ich glaube, Jochen Domenikus war der Moderator auf der Bühne, der ist durcheinander gekommen, hat dann die Kategorien in einer falschen Reihenfolge vorgelesen. Und Christian musste dann oben immer mit PowerPoint jonglieren und so. Also es war eine echt wilde Zeit. Aber die Leute fanden es geil. Und die Leute fanden es vor allen Dingen deswegen geil, weil es die Menschen hinter der Tastatur ausgezeichnet hat. Also es ging halt darum, die besten ja, Autoren auszuzeichnen oder die Grafiker oder die besten Programmierer oder. Und das ist auch der Grund, warum wir nach wie vor diese Hauptkategorien, nenne ich sie mal, haben. Ja, bei jeder Preisverleihung wird halt nach wie vor das beste Game Design ausgezeichnet, die beste Grafik und. Und da geht es uns nicht darum, dann die Geschäftsführer von irgendwelchen Publishern auf die Bühne zu haben, wobei ich das nicht schmälern will. Ja, mittlerweile hat sich der Entwicklerpreis ja auch sehr den Leistungen der Publisher geöffnet, weil du kannst noch so ein gutes Spiel machen, wenn du keinen Partner an deiner Seite hast, der dir das sauber finanziert und dann dafür sorgt, dass das echt cool im Handel platziert wird und erfolgreich vermarktet wird, dann bist du am Arsch. Ne? Und deswegen war es uns sehr wichtig und ich glaube, da haben wir 2010 oder 2011 mit angefangen, eben auch die Publisher auszuzeichnen oder auch die besten Handelspartner. Ne? Das passt so ganz originär zu dem, was wir ursprünglich mal vorhatten mit dem deutschen Entwicklerpreis, passt es nicht. Aber es verwischen an vielen Stellen auch mittlerweile die Grenzen. Und es gibt halt einige Publisher in Deutschland, die extrem,
engagiert?
Engagiert, genau. Ja, doch, das passt. Ich wollte was anderes sagen, aber die extrem engagiert, und zwar im positiven Sinne engagiert, sich für solche Produkte einsetzen und die Dinger auch zum Teil retten, ja, oder zum Teil nochmal dafür sorgen, dass sie den letzten Feinstift kriegen und eben kein 70%, sondern 85% Produkt geworden sind. Und ich finde, das ist eine Leistung, die hat dann natürlich auch mit der Entwicklung des Spiels zu tun und sollte dementsprechend auch ausgezeichnet werden. Ja, und so haben wir, gerade in den ersten Jahren, haben wir unheimlich viel falsch gemacht bei der Preisverleihung. Und trotzdem war es cool. Ne? Und ich meine, gerade beim Deutschen Entwicklerpreis sind natürlich auch die größten Katastrophen passiert, ja, oder witzigsten Sachen. Ich weiß zum Beispiel noch, wie in der allerersten Preisverleihung in Moodia Art hat der Jan Andresen, damals Chef von Elkware, doch seine Firma für entweder 20 Millionen Euro, 40 Millionen Euro, 40 Millionen Mark, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall in der Zeit seine Firma verkauft. Und genau in dem Monat vor der Preisverleihung hat er diesen Deal unterschrieben und ist dann bei uns ausgezeichnet worden für das beste Mobile Game. Und dann stand er volltrunken da oben, kannst du dich da noch dran erinnern? Und hat so runter gebölkt. Ja, ey, ihr habt uns alle ausgelacht. Jetzt stehe ich hier oben und ihr steht da unten. Das war ganz, ganz großartig, ja. Und Ja, guck mal, die ersten, ich glaube, das beste deutsche Spiel damals ist Crysis geworden, ne? Und die Crytek-Jungs standen da oben. Auch ein absoluter Überraschungserfolg für alle. Wer hat denn jemals geglaubt, Far Cry natürlich, meine ich nicht Crysis. Wer hat denn jemals geglaubt, dass die drei türkischen Brüder wirklich erfolgreich Spiele entwickeln und so, ne? Und das, wenn du dir jetzt so mal die letzten Jahre anguckst, ist der Deutsche Entwicklerpreis immer auch eine sehr schöne Momentaufnahme der deutschen Gamesbranche gewesen. Das war schon cool.
Die Legende des Deutschen Entwicklerpreises kommt ja eigentlich aus seinen Katastrophen.
Ja.
Also ich erinnere mich auch an die erste Preisverleihung und da habe ich eine Lieblingserinnerung dran, und zwar hat Arena Wars damals den Innovationspreis gewonnen. Und die Jungs von, wie hieß denn das? Irgendwas Extreme hießen die, glaube ich, oder so.
Extreme, genau.
Ja. Und mit denen stand ich nämlich dann hinterher an der Bar und die hatten auch ein bisschen was gepichelt und die haben dann erzählt, so sinngemäß wiedergegeben, der Scheißpreis ist das Wertvollste, was wir für das Spiel bekommen haben bisher.
Ach du Scheiße, ehrlich?
Ja, hat halt gar nicht funktioniert. Und ich habe sie damals noch gefragt, so, weil die hatten so ein komisches Cover, da war so ein schlecht gerenderter Mac vor so einem rosa Hintergrund. Und dann haben sie halt auch sich damals ganz bitter beklagt, weil sie gesagt haben, so, ja, eigentlich sollte nämlich unser Publisher, ich glaube, das war Take-Two, sollte sich um das Cover kümmern. Auf einmal rufen sie uns an und sagen so, ja, ihr müsst uns noch das Cover besorgen.
Ja.
Und dann, wir hatten ja nichts. Also wir hatten nur dieses gerenderte Modell und dann haben wir das vor so einen Hintergrund geklatscht und jetzt haben wir das hässlichste Cover der Welt, aber immerhin einen Entwicklerpreis gewonnen.
Ach du Scheiße. Ja, das wusste ich zum Beispiel nicht. Aber das ist tatsächlich für viele der Teams extrem wichtig gewesen. Wir hatten ja häufig Preisträger, die halt ein cooles Spiel gemacht haben, aber wo irgendwas nicht funktioniert hat. Ja, entweder war der Vertrieb scheiße oder die haben 2 Monate zu lange gebraucht und deswegen waren die ganzen Slots im Handel weg und das Ding konnte nicht mehr richtig durchverkauft werden und so. Also wir hatten eine Menge Preisträger, die sich unheimlich über diese Auszeichnungen gefreut haben, so quasi über die Wertschätzung ihrer Arbeit durch die Kollegen, die dann aber den Laden auch zum Teil zugemacht haben, ja, oder das ganze Team entlassen mussten und dann erstmal zu dritt oder viert wieder weitergemacht haben. Das kam tatsächlich immer mal vor, ne? Und deswegen meine ich so, der Entwicklerpreis war immer eine ganz gute Momentaufnahme.
Es gab ja
dessen, was da passiert ist.
Ja. Einen fantastischen Moment übrigens. Da musste der Ausrichter auf der Bühne singen, Stefan.
Ja, das war ein Traum. Das war damals, als wir in die Lichtburg gegangen sind. Und ich habe also in der Lichtburg gibt es ja 2 große Katastrophen, die uns passiert sind. Die eine ist dieser Feueralarm, ja, da willst du bestimmt auch noch drauf hinaus. Und die andere ist eben der Umbau, den ich zusammen mit, Mann, wie hieß denn unsere Moderatorin? Wie hieß sie denn?
Also ihr hattet mal die Miriam Pielau.
War die nicht bei dem Feueralarm?
Okay.
Nee, das war Miriam Pielau so. Und die arme Miriam, die ist ja mittlerweile verstorben, ne? Die hat ja ganz tapfer gegen Krebs gekämpft und dann ist sie völlig überraschend für alle, weil sie den eigentlich besiegt hatte, innerhalb von ein paar Wochen dann doch gestorben. Und zu der hatte ich dann durch diesen Entwicklerpreis wie soll man das sagen? Also wir haben uns immer wieder gesehen auf allen möglichen Veranstaltungen und wir haben uns tief in die Augen geguckt und haben gesagt, meine Fresse, ey, was wir da damals gemacht haben, das darf man aber heute auch wirklich niemandem mehr erzählen. Also das, ne, und haben uns also immer sehr gemocht und immer, wenn wir uns gesehen haben, war das so das bestimmende Thema. Was war passiert? Martin Kesici hat damals auf Sat.1 da dieses Star Search gewonnen und hat für den Toit bei CDV ja bei Über Soldier Musik gemacht. Und dementsprechend war der irgendwie damals schon Bestandteil der Gamesbranche. Er hatte auch einen Clan und dann habe ich gedacht, oh Mensch, super, dann fragst du den mal, ob der spielen will. Und der wollte kein Honorar oder nur Reisekosten oder so. Das war total super. Und dann haben wir nachmittags einen Soundcheck gemacht und dadurch, dass wir noch keinen Regisseur hatten und das alles so irgendwie Learning by Doing war, hat keiner daran gedacht, dass der nach dem Soundcheck natürlich seine Instrumente nicht abbauen darf, sondern eigentlich alles nur ein Stück nach hinten geschoben wird. Wir machen die Show und dann wird es nach vorne gezogen. Und das ist uns tatsächlich erst bei an dem Moment aufgefallen, als Miriam und ich dann auf der Bühne standen und sie dann sagte, so, und jetzt freuen wir uns sehr auf Martin Kesici und Band. Und dann kam Martin raus, guckte völlig entgeistert und sagte so, ey, Leute, wir müssen erst noch hier die Technik aufbauen. Ja, und dann sind wir hysterisch geworden auf der Bühne. Miriam hat ein spontanes Interview mit ihm gemacht, während im Hintergrund seine Band super hektisch und schnell die Instrumente aufgebaut hat. Ja, und irgendwann sagte sie, du, ich weiß nicht mehr weiter. Jetzt bist du dran, Stefan. Ja, und ich habe zu der Zeit halt noch total begeistert Kabarett gespielt und mit Freunden von der Uni. Und wir hatten immer eine Nummer, die war entweder ein totaler Rohrkrepierer oder das Highlight des Abends. Und zwar war das ein Song, der hieß Super Stimmung. Den habe ich mit Oldrich zusammen erfunden, mein Kumpel von damals. Und ging halt so. Super Stimmung, Stimmung super gut. Super Stimmung, Stimmung super gut. Und jetzt alle.
Auf iTunes verfügbar, meine Damen und Herren.
Stimmt, ja, so. Und das ist natürlich ein totaler Witz, dieser Song. Und die Leute, die da im Publikum saßen, ich meine, das waren bestimmt, wir haben ja damals auch immer Gamer eingeladen, das waren bestimmt so 800, 900 Leute, die kannten mich ja nur zum Teil. Und die fanden das irgendwie ganz lustig, wie Miriam und ich da moderiert haben. Aber für ganz viele da im Publikum war ich halt ein Unbekannter. Und für vielleicht 300, 350, vielleicht 400 Leute war ich der Stefan. Und diese 400 Leute, die fanden das total geil. Ja, und die haben dann auch mitgesungen, als ich gerufen habe. Und jetzt alle. Und die anderen 500, die da saßen, da haben vielleicht 50 von mitgesungen. Und die anderen haben gedacht, wo bin ich hier reingeraten? Was ist denn jetzt los? Und ich musste ja Zeit überbrücken. Das heißt, ich konnte ja nicht sagen, Scheiße, funktioniert nicht, hörst du auf. Also habe ich das Ding gnadenlos, ich weiß nicht, gefühlt 10 Minuten gesungen. Ich habe einen Kanon gemacht. Ich habe das Publikum in zwei Hälften eingeteilt. Die haben gegeneinander super Stimmung gesungen. Und das war schon ein sehr skurriler Moment in meinem Leben. Das muss ich wirklich sagen. Und irgendwann war Martin dann fertig und übernahm dann. Und dann bin ich hinter die Bühne gegangen. Und Miriam wollte mir, glaube ich, mit ihren Fingernägeln das Gesicht häuten. Ja, so unfassbar sauer auf diese Vorbereitung. Meine Herren. Aber auch das war ein ganz toller Moment. Und der in dem Jahr war zum ersten Mal als Laudator für die wichtigste Kategorie, für das beste deutsche Spiel, Arne Peters eingeplant. Und der liebe Arne wurde dann auf die Bühne gerufen mit, und wir freuen uns sehr auf Frau Anne Peters. Ja, und
Intel, Klammer auf, Klammer zu.
Intel, genau, unser wichtigster Sponsor. Ja, und dann kam Frau Anne Peters auf die Bühne. Und das heißt, der Abend, der war auch aus wirtschaftlicher Sicht war das echt schwierig, ja, wenn dein Hauptsponsor dann auch noch seinen Auftritt versaut bekommt. Und das ist quasi die Überleitung zum Jahr danach. Ja, da haben wir nämlich dann einen Regisseur gehabt, den lieben Raimund Fichtenberger, ein ganz toller Typ, der uns über die Jahre sehr geholfen hat, den Entwicklerpreis deutlich zu professionalisieren, also die Show vor allen Dingen. Und dann haben wir eine 1A-Show gemacht. Und ich hatte Arne eben als Wiedergutmachung für das Jahr vorher gesagt, du darfst jetzt wieder auf die Bühne. Und in dem Moment, in dem, das war eine andere Moderatorin, aber in dem Moment, in dem er dann angekündigt wurde, brach ein Feueralarm aus. Und wir erst haben natürlich alle gedacht, Aruba macht einen Witz. Ja, da ist doch irgendwie vorbereitet, weil bis dahin lief die gesamte Preisverleihung wie am Schnürchen. Das Bühnenbild sah geil aus. Wir haben Bühnennebel eingesetzt. Ja, wir hatten einen coolen Show-Act. Also es war alles perfekt. Und dann kommt Anna auf die Bühne und in dem Augenblick geht ein Feueralarm los. Und wir mussten das gesamte Kino räumen, weil tatsächlich dieser Bühnennebel irgendwie in die letzte Stuhlreihe gewabert ist. Und die Lichtburg hatte vergessen, in dieser letzten Stuhlreihe, weil das ist ganz interessant, weil jede Reihe hat einen eigenen Brandmelder und ausgerechnet in der letzten Reihe, den hatten sie nicht ausgeschaltet. Und dann kam die Feuerwehr. Und uns war zwar allen klar, da brennt nichts in dem Ding, aber wir durften natürlich die Leute nicht reinlassen. Und standen alle in tiefstem Frost draußen in Essen vor der Lichtburg. Ja, und dann sind Andi und ich und andere Mitarbeiter von mir mit Bierkästen bewaffnet da rumgelaufen, haben Freibier für alle verteilt. Ne, Arne hat sich kaputt gelacht, weil er wieder seinen Auftritt nicht hatte. Dann irgendwann war das geklärt. Ja, die Lichtburg hat übrigens die Kosten übernommen für die Feuerwehr, weil so ein Einsatz kostet dann schnell mal 10.000, 15.000 Euro, ne, wenn da ein Fehlalarm ausgelöst wird. Und ja, dann sind wir alle wieder rein. Und wie das so ist mit Spieleentwicklern, ja, wenn die einmal Essen gerochen haben und Bier getrunken haben, dann gibt's kein Halten mehr. Das heißt, da saßen dann nachher noch irgendwie 200 Leute, die sich die Laudatio von Anna angehört haben, ne, und den dann den Preisträger wirklich gesehen haben. Die anderen standen draußen am Buffet und haben gegessen und gesoffen. Und daraufhin habe ich dann Arne im dritten Jahr nochmal die Laudatio fürs beste deutsche Spiel gegeben. Das heißt, Arne Peters hat tatsächlich dreimal die Kategorie bestes deutsches Spiel laudatiert, so oft wie keiner danach. Und alles nur, weil ständig was schiefgelaufen ist. Aber schon toll.
Ja, und die Leute fragen sich, warum ich ihr sage, der Deutsche Entwicklerpreis ist der beste von den Preisen.
Ja, genau. Aber ich meine, das war bei uns ja alles tatsächlich Learning by Doing. Und das war 2007. Und dann hatten wir 2008, haben wir ja gesagt, so, jetzt machen wir das mal hauptberuflich. Und da hat sich dann tatsächlich die Qualität der Preisverleihung hat sich enorm gesteigert. Aber was der Deutsche Entwicklerpreis ja die ganze Zeit hatte, war diese extrem hohe Glaubwürdigkeit. Ja, da sitzen halt in unserer Jury 55, 60 Leute aus der Branche, von Journalisten über Spieleentwickler, jetzt ist halt Pete Smith zum Beispiel auch mit dabei, also wir haben halt auch die Influencer jetzt mit an Bord und haben dadurch eine absolute Expertenjury. Und natürlich gibt's immer mal Diskussionen, ne? Wir hatten jetzt gerade letztes Jahr gab's Riesendiskussionen darüber, ob ein Spiel in der Kategorie, ich glaube, was war Mobile, ob das hätte ausgezeichnet werden dürfen, weil das eigentlich viel zu sehr im Ausland entwickelt wurde und nicht so sehr in Deutschland. Aber wir haben unser Regelwerk irgendwann mal angepasst, vor 3 Jahren schon, und haben gesagt, wenn ein deutsches Team, egal ob Publisher oder Entwickler, maßgeblich an der Produktion eines Spiels im Ausland beteiligt ist, ne, und das ganze Team dann von Deutschland aus wirklich gesteuert wird und maßgeblich, das muss man dann belegen, ja, da muss man lange und breit in endlosen E-Mails erklären, was man da getan hat. Das wird der Jury vorgelegt, und wenn die dann sagt, ja, ist okay, verstehen wir die Argumentation, glauben wir, dann kann das ausgezeichnet werden, und das war halt der Fall, ne? Und das ist eben so das Besondere, glaube ich, am Entwicklerpreis, dass wir alle Macht der Jury geben. Und wenn dann die Mehrheit einer Jurygruppe sich für X entscheidet, dann ist das eine Entscheidung, die wir als Veranstalter mittragen. Und wenn die sich für Y entscheiden, dann tragen wir auch das mit. Und ich glaube, das ist so das Besondere am Entwicklerpreis, dass man weiß, da wird halt sehr viel und offen miteinander diskutiert. So. Und dadurch verändert sich der Preis auch immer mal wieder. Dann wird wieder eine Kategorie gestrichen, weil man gemeinsam feststellt, da gibt's eigentlich gar kein Interesse mehr, nicht mehr genug Einreichungen, und dann werden andere Sachen wieder mit reingenommen, ja, weil sich der Markt verändert hat, und dann haben wir plötzlich eine Kategorie bestes Free-to-Play-Game, und nach 4, 5 Jahren haben wir die nicht mehr, weil es kaum noch Free-to-Play-Games gibt, die in Deutschland dafür entwickelt werden und so. Also das ist das, was den Deutschen Entwicklerpreis auszeichnet und halt extrem glaubwürdig macht, weil wir eben nicht daran gebunden sind, dass die in Politik uns toll findet, ne? So, also wir werden gefördert hier vom Land NRW, aber die lassen uns machen. Und das ist halt eine ganz andere Grundvoraussetzung als beim Deutschen Computerspielpreis, wo man ja auch ein anderes Ziel mitverfolgt. So, das will ich auch gar nicht groß bewerten.
Ja. Wie ist es denn? Finanzierung war ja auch immer was, wo, sag ich mal, der Deutsche Entwicklerpreis immer sehr kämpfen musste.
Ja, total. Also du hattest das ja eben mal gesagt mit den Labels, die wir gemacht haben. Wir haben auch alles an Sponsoren zusammengerufen, was man halt haben konnte. Ja, wir haben zum Beispiel auch mit RapidShare, dem File-Sharer, der mal natürlich in aller Munde war und ein erklärter Feind der Industrie. Und dann haben die versucht, ihr Geschäftsmodell zu verändern und haben versucht, als Dienstleister für die Games-Branche zu arbeiten. Und in der Zeit sind die halt auch auf uns zugekommen und haben dann halt gesagt, können wir den Entwicklerpreis sponsern. Und wir haben beim Entwicklerpreis immer das Problem gehabt, dass wir sehr damit zu kämpfen hatten, das Ding irgendwie sauber zu finanzieren. Und die Leute draußen wissen häufig ja gar nicht, wie teuer so ein Event ist, auf dem Niveau, auf dem wir das machen. Klar könnten wir den auch nach wie vor im Delta Musikpark oder Moodia Art machen. Aber dann wäre das Geschrei groß, weil gleichzeitig alle in der Branche immer sagen, oh, das ist doch hier unser Schaukasten, wir können doch hier nicht. Ja, und dann geht es von halbnackten Frauen auf Boxen, die da getanzt haben in unseren Rock'n'Roll-Anfängen. Sowas können wir uns als Branche nicht leisten, ja, bis hin zu, wieso habt ihr keine gedeckten Tische, wieso sitzen wir hier in Reihen, ja, wie sieht das denn aus? Und alle fordern immer sehr viel und fordern sehr viel Qualität und sehr viel Stil auch mittlerweile. Und gleichzeitig sind die wenigsten bereit dafür, auch nur 1 Euro auszugeben. Also ich kriege zu 80% Fragen nach Freicodes, Rabatten. Wenn ich dann mit einer Gegenfrage antworte und sage, wann hast du das Ding jemals gesponsert in den letzten 14 Jahren, dann kommt dann immer ein Achselzucken. Ja, wir machen ja gar keine Spiele, die man da einreicht. Ja, aber trotzdem wollen sie natürlich alle jedes Jahr dabei sein und am liebsten nichts dafür bezahlen. Und nur um mal so ein Rechenbeispiel zu geben, eine Location wie das Palladium, in dem wir im letzten Jahr waren, kostet mal eben 45.000 Euro Miete. Ja? Wir haben Technikkosten von, na, das ist eine Größenordnung, so mit allem, ja, ich meine, will da nicht zu viel verraten, aber so um die 35.000 Euro. Wir haben Mietmöbelkosten für die Tische, für das Equipment vor Ort von 15.000 Euro. Wir haben Kosten für Moderatoren, wir haben Kosten für die Jury-Sitzung, wir haben Kosten für das Essen an dem Abend. Ja, wir zahlen 30.000, 40.000 Euro dafür, dass wir halt da 450 Leute vernünftig verpflegt kriegen. Und du kannst so ein Event heutzutage meines Erachtens nicht machen und dann da Pommes Currywurst anbieten, sondern du musst den Leuten dann natürlich auch eine gewisse Ehrerbietung entgegenbringen, die dann auch darin gipfelt, dass man eben mit einem coolen Wein, einem schönen Cocktail und einem toll aussehenden Buffet an dem Abend bewirtet wird. Ja, weil viele kommen mittlerweile in Abendgarderobe, viele machen sich total schick. Das ist für viele echt das gesellschaftliche Highlight. Klingt jetzt irgendwie so spießig, aber die Branche ist auch älter geworden. Ist für viele das gesellschaftliche Highlight des Jahres, wo sie trotzdem sehr locker sein können und wo sie wissen, da ist immer noch nach wie vor Rock'n'Roll angesagt und wir nehmen uns nicht so ernst. Und naja, guck mal, da bist du sehr schnell bei reinen Eventkosten von 150.000, 160.000 Euro. Und da habe ich noch kein einziges Gehalt von bezahlt, noch keinen einzigen Euro in Marketing gesteckt oder sonst was. Und deswegen haben wir im Laufe der Zeit auch unheimlich viele Versuche gestartet, zum Beispiel eine Querfinanzierung hinzukriegen. Du hattest das ja eben mit diesen Produktkennzeichnungen erwähnt oder mit dem Standy, was wir in den Handel bringen wollten. Und da, nur mal so als Beispiel, wir haben halt gedacht, wenn doch jemand als bestes deutsches Spiel hier ausgezeichnet wurde, dann muss doch dieses Label einem Publisher oder demjenigen, der das Produkt in den Handel bringt, 10 Cent pro verkaufte Einheit wert sein. Und dann darf der das auf seine Packung drauf machen und kann damit werben. So, wenn man das so hört, ja, das wären bei 10.000 verkauften Einheiten, wären das 1.000 Euro. Aber glaubt man nicht, dass irgendeiner da draußen bereit gewesen wäre, diesen minimalen Anteil abzugeben. Weil die alle sagen, wir kalkulieren so unfassbar hart die Preise. Selbst die 1.000 Euro Lizenzgebühr für 10.000 verkaufte Spiele sind wir nicht bereit zu zahlen. Na, oder so ein Standy. Dann haben wir gedacht, wir machen halt ein Standy. Das haben wir damals mit Michael Jadischke, an dieser Stelle lieben Gruß, Micha, haben wir das mit ihm zusammen entwickelt. Und haben halt gedacht, gut, dann gehen wir auf die Mediamärkte Saturn dieser Welt zu und sagen, hier seht ihr die 20 Sieger des diesjährigen Entwicklerpreises und jeder, der da gewinnt, kommt im Januar direkt in die Märkte. Ja, wir befüllen die Sachen und so weiter. Aber da haben wir die Rechnung ohne die Märkte gemacht, weil so ein Quadratmeter Fläche im Mediamarkt, ja, da lassen die sich richtig gut für bezahlen im Monat. Ich sage jetzt mal so eine ungefähre Summe. Ich meine, damals war im Gespräch 1.000 Euro. Ne, Werbekostenzuschuss oder wie die das nennen. Und jetzt, keine Ahnung, wie viele Märkte es gibt, aber so viel Geld kannst du mit dem Ding natürlich überhaupt nicht verdienen, um das zu rechtfertigen. Und auch wenn viele, also ich weiß noch, dass ich da mit Clemens Kunrath zum Beispiel damals drüber gesprochen habe, der fand die Idee eigentlich total super. Ja, und es wäre ja auch cool gewesen für die ganzen Boxprodukte. Du wirst in den Märkten nochmal richtig gefeatured. Aber keine Möglichkeit, das zu finanzieren. Und so haben wir sehr darum gekämpft, überhaupt irgendwie klarzukommen und den Entwicklerpreis auf ein Level zu bringen, mit dem man als Firma das auch professionell betreiben kann. Und professionell betreiben heißt ja nicht, dass wir da jedes Mal nach dem Preis sitzen und irgendwie gucken wollen, wie kriegen wir jetzt die nächsten Monate unsere Gehälter bezahlt. So, das ist einfach kein fairer Umgang mit den Organisatoren so eines Awards. Und wir haben über viele Jahre jetzt auch Partner dabei, die das Ding jedes Jahr aufs Neue sponsern. Ne? Also wir haben da eine tolle Bandbreite an Partnern dabei, aber wir sind längst nicht so gut finanziell ausgestattet, dass wir das Teil ohne Förderung machen können. Das heißt, wenn das Land NRW irgendwann mal sagen würde, können wir nicht mehr, ja, wir müssen die Gelder anders ausgeben, dann gibt es auch keinen Entwicklerpreis mehr. Dann gibt es den vielleicht wieder in irgendeiner Disco, ne, für 100 Leute, die dann mir zugucken, wie ich mit PowerPoint arbeite. Und das finde ich.
Das wäre schon nicht gar nicht so. Ich will nicht sagen, das wäre es wert, aber.
Ja, aber allein deswegen, meinst du, müsste ich mal beim Land anrufen. Hören Sie mal, es gibt da
genau. Bund der Steuerzahler ist informiert.
Genau. Ja, das ist natürlich schade. Ne? Und wenn nicht die ganze Jury zum Beispiel das größtenteils ehrenamtlich machen würde, ja, viele von denen verzichten auf Reisekosten oder so. Wenn an dem Abend nicht auch die Show-Acts zum Beispiel, erinnert sich bestimmt jeder dran, ja, dass so Leute wie Felix Falk da auf der Bühne sind, die haben bei weitem nicht die Gage aufgerufen damals, weil Felix ja nicht alleine war, sondern hat ja seine Bandkollegen dabei gehabt. Ja, und wenn die uns nicht irgendwelche super Sonderwahnsinns-Rabatte geben würden, dann könnte man auch die meisten Show-Acts nicht machen. Ja, und so zieht sich das durch. Und das ist schon sehr schade. Und es gibt in Deutschland, dadurch, dass wir jetzt den Deutschen Computerspielpreis haben, der natürlich viel mehr Strahlkraft in die Gesellschaft hat, engagieren sich da natürlich dann auch Partner, die wir super gerne auch beim Entwicklerpreis dabei hätten. Und die sagen dann vielleicht auch zu Recht, ja, mein Gott, ey, wir unterstützen doch schon eine Preisverleihung. Ja, mehr geht leider nicht. Kriege ich auch beim Headquarter nicht durch oder. Aber ich will dir mal ein schönes Beispiel erzählen. Die GDC hat zwei große Preisverleihungen hintereinander an dem, ich glaube, vorletzten Abend der GDC in San Francisco. Und ich glaube, das eine nennt sich Gamers Choice Awards, Game Developer Awards, und die anderen sind die Independent Games Festival Award. Und da fließen an dem Abend, also wir haben drei Hauptsponsoren. Der erste zahlt $250,000, der nächste zahlt 175.000 und der dritte zahlt $100,000. Das heißt, durch drei Partner, und ich glaube, das sind dann Microsoft, ja, meine ich, war der Hauptsponsor Intel und noch irgendeiner, fließen doppelt so viel Gelder, wie wir insgesamt zur Verfügung haben, um eine Show hier zu machen. Ja, und dann kosten die Tische, die haben irgendwie 65 Tische da stehen, kostet jeder Tisch zwischen 5.000 und 10.000 Euro. Das ist unfassbar. Und die haben auch damit nicht mehr Reichweite als der Entwicklerpreis in Deutschland. Aber kein Mensch würde in Deutschland von alleine auf die Idee kommen, zu sagen, diese Auszeichnung ist uns so wichtig, da packe ich jetzt mal 100.000 Euro Sponsorengeld rein. Und das ist eigentlich ein Armutszeugnis. Ne? Also eigentlich ist es ein Armutszeugnis, dass wir als deutsche Games-Branche an so vielen Stellen immer gespart haben und uns gleichzeitig wundern, dass wir an so vielen Stellen nicht vorwärts gekommen sind. Das hat ja immer direkte Auswirkungen. Wenn man sich eine PR-Agentur für 50.000 Euro leisten kann, die dafür sorgt, dass halt in drei Monaten Vorbereitungszeit vor dem Entwicklerpreis in allen möglichen relevanten Magazinen Deutschlands und eben nicht nur in unserer Fachpresse eine geile Hintergrundberichterstattung über die eingereichten Spiele stattfindet. Ja, das müssen eben Profis machen und die müssen da auch professionell für bezahlt werden. Dann wären wir in Deutschland wahrscheinlich schon viel, viel weiter. Überleg mal, ne? Wenn wir das jetzt die letzten 5, 6 Jahre gemacht hätten, dann hätten wir die ganzen Diskussionen uns in vielen Bereichen, ob das alles jetzt hier kulturell wertvoll ist und als Wirtschaftsfaktor Sinn macht und so, hätten wir uns doch alle sparen können. Das machen uns alle anderen Industrien, machen uns das vor und wir lehnen uns zurück und sagen halt, ja, oh, lass mal die anderen machen. Ne? Hauptsache laut schreien und nörgeln und nichts selber tun müssen.
Wie häufig bist du da persönlich frustriert? Ich meine, du hast ja jetzt wirklich über, keine Ahnung, inzwischen auch bald 14, 15 Jahre. Ich meine, du warst auch an dem Aufbau von dem Gameverband hinterher selber beteiligt, warst ja da auch mal Geschäftsführer eine Weile lang, wenn ich mich recht entsinne.
Hast 7 Jahre, ja.
Ja, hast die Quo Vadis gemacht, hast den Entwicklerpreis gemacht und klar, du hattest über die Zeit immer ganz viele Leute, die dir auch ehrenamtlich geholfen haben, aber ansonsten so, weil wenn es dann um diese finanzielle Unterstützung von Firmenseite oder sowas ging, da war es ja immer knapp, immer eng. Auch bei der Quo Vadis erinnere ich mich, dass wir mal drüber gesprochen haben, dass es häufig schwierig ist, weil alle Leute wollen lieber Freitickets haben und sitzt du manchmal da und denkst dir so, boah, das ist alles undankbar.
Ja, häufig. Häufig. Ich meine, das Gemeine ist, ich bin jetzt so lange in der Branche, dass ich natürlich auch unheimlich viele extrem nette und gute Freunde habe in der Games-Branche. Ne? Es gibt unheimlich viele Menschen, die mich mein Leben lang begleiten, die auch immer auf ganz vielen Ebenen sehr viel für uns tun. Die einspringen als Redner, die dafür kein Geld wollen, die uns mal mit einem kleinen Sponsoring hier und da auch helfen. Ja, also bevor wir und so richtig professionalisiert haben, ich weiß noch so 2009 und 2010, gerade die große Krise der Kulturhauptstadt damals, ne, wo wir als Agentur drin waren und die plötzlich nur die Hälfte der Gelder für Games ausgeben konnten, die sie ursprünglich eingeplant haben und meine Firma fast pleite gegangen ist, da ging schon eine schöne Solidaritätswelle durch die Branche und dann haben wir bestimmt 40.000, 50.000 Euro an Sponsorings bekommen, einfach weil die Leute gesagt haben, wir wollen dich unterstützen, wir wollen dir helfen. Denen wird den Teufel tun und denen böse sein. Ja, und da bin ich natürlich vor allen Dingen extrem dankbar. Aber es gibt halt auch sehr viele Unternehmen, die zahlen, ohne mit der Wimper zu zucken, für einen Headhunter 25.000 Euro und machen Anzeigenkampagnen für neue Mitarbeiter in sechsstelliger Höhe und finden es nicht wichtig, beim Deutschen Entwicklerpreis mit vielleicht auch 10.000 Euro mal anstatt 1.000 Euro in die Verhandlungen bei uns einzusteigen. Und einfach zu sagen, uns ist es wichtig, Flagge zu zeigen und da zu sein und zu zeigen, wir sind ein cooles Unternehmen und wir finden es wichtig, dass es sowas gibt in Deutschland und wir unterstützen das. Und das lässt mich dann schon sehr ratlos zurück. Ich meine, guck dir unsere Partner an. Wir sprechen eigentlich mit der gesamten Industrie und du siehst sehr schön an unserem Sponsoren-Line-up, wer wirklich einsteigt. Und diese Art der Wertschätzung ist ja gar keine Wertschätzung meiner Person, sondern es geht ja darum, dass die Events, die Veranstaltungen, die wir hier machen, sehr dazu beitragen, dass es eine deutsche Szene gibt, die sich hier trifft, die Sachen macht. Ne? Und dasselbe Problem, ich meine, will jetzt nicht für ihn reden, aber das ist natürlich auch mit neuen Events. Wenn guck dir die German Dev Days an. Ne? Natürlich ist das eine Veranstaltung, die maßgeblich von Stefan selber gemacht wird. Und auch größtenteils finanziert wird. Aber auch da findest du keinen Sponsor, der sagt, ich gehe mal mit 50.000 rein. Ich sorge mal dafür, dass man jetzt hier ein Event hat, wo man wirklich alle deutschen Spieleentwickler umsonst einladen kann. Ja, das wäre ein leichtes. Ne? Und das wäre bei der Quo Vadis genauso. Wir hatten in den ersten Jahren der Quo Vadis immer mal Partner, das waren aber dann vor allen Dingen Intel und Microsoft, die gesagt haben, wir sponsern jetzt mal 100 Tickets. Das ist doch eine super geile Sache. Das heißt, du als Veranstalter kriegst das Geld, ja, und du kannst draußen damit wirbeln, dass Leute, die sich die normalen Tickets eben nicht leisten können, dass die eingeladen werden. Ja, also wir als jetzt Good Game zum Beispiel letztes Jahr so in Turbulenzen geraten ist, da habe ich dafür gesorgt, dass wir 50 Freikarten für ehemalige Good Games-Mitarbeiter hatten. Nicht irgendein Partner aus der Industrie. Und das ist eigentlich ja immer wieder frustrierend, ne? Dass man da sitzt und so denkt, ja, Leute, wie viel Interesse habt ihr eigentlich wirklich daran, den deutschen Standort zu stärken? Es wäre einfach. Es ist kein Hexenwerk. Und wenn man das professionell will, auf einem professionellen Level, dann muss man dafür sorgen, dass andere Leute auf einem professionellen Level arbeiten können. Und das geht nicht, wenn man in ein Sponsorengespräch einsteigt und sagt, ja, 1.000 Euro habe ich noch. Dafür hätte ich aber gern 3 Freikarten und mein Logo groß und dann auch bitte noch am liebsten vorne an Tisch 2. Ja. Das ist einfach, ja, ein schwieriges Umfeld. So. Und man muss auch sehr aufpassen, wie man da Kritik verteilt, weil du kannst natürlich oder Kritik muss aus sich selbst heraus, auch jetzt Gewitter ziehe, das ist ja mal ein magisches Zeichen zu dem, was ich hier gerade sage, ja, beschwör direkt ein Gewitter herauf. Kritik muss als solche ja auch immer auf der richtigen Beziehungsebene wahrgenommen werden. Das heißt, diejenigen, die das jetzt hier vielleicht irgendwann mal hören und wissen, dass sie für ihre Verhältnisse richtig viel Geld in so einen Preis wie den Entwicklerpreis stecken, ja, die sind natürlich völlig davon ausgenommen. Ich liebe euch heiß und innig und finde es toll, dass ihr uns unterstützt. Es kommt ja immer auch genau auf diese Verhältnismäßigkeit an. Wenn ich mit einem 40 Millionen Euro Umsatzunternehmen spreche und die wollen nur 1.000 Euro reinpacken und dann am liebsten das auch nur tun, damit sie halt irgendwie prominent platziert sind, dann frage ich mich schon, was so in deren Köpfen los ist. Ja? Und wenn andere Studios, also guck mal, ist ja kein Geheimnis, ja, die beiden wichtigsten Partner aus der deutschen Industrie, und damit meine ich jetzt nicht die Verbände, sondern tatsächlich Unternehmen, sind Bluebyte und InnoGames für uns. Und das sind die einzigen beiden Unternehmen, die wirklich mal relevantes Geld in die Hand nehmen. Und damit meine ich halt einen vernünftigen fünfstelligen Betrag. Ich werde das natürlich jetzt nicht verraten, wie viel genau, aber die sorgen dafür, dass Sonnabend geil ist. Und es gibt aber 20 Unternehmen wie InnoGames und Bluebyte in Deutschland. Also könnten viel, viel mehr Leute richtig viel Geld dran tun. Andere Partner, das muss man an der Stelle auch mal erwähnen, die wirklich arg ins Trudeln geraten sind im Laufe der letzten Jahre, wie zum Beispiel Crytek, ja, die sponsern uns immer. Es ist total egal, wie es denen geht. Die unterstützen unsere Veranstaltung. Finde ich auch total super. Ja, und dann gibt es halt ganz viele Unternehmen, die halt, ja, die interessiert das nicht. Ne? Aber ey, du kannst dir sicher sein, dass ich von denen natürlich eine Frage nach einer Freikarte kriege. Oder am besten noch eine Beschwerde, warum sie denn nicht auf der VIP-Liste sind. Unser Geschäftsführer will doch kommen. So. Und da habe ich mir im Laufe der Jahre, da habe ich auch viel von Hans Ippisch gelernt. Ja, ich arbeite ja jetzt seit 3 Jahren auch mit Hans zusammen, der dann ganz klar sagt, Stefan, das macht man im professionellen Umfeld so dann auch an irgendeiner Stelle nicht mehr. Das kann man mal machen, aber wir müssen hier Arbeitsplätze sichern, wir müssen Geld verdienen, das muss jeder in unserer Industrie und jetzt ist mal Schluss. So, jetzt geben wir nicht mehr 50 Freikarten aus, sondern nur 5. Und die dann auch an Leute, die es entweder wirklich brauchen oder die ja, irgendwie aus irgendwelchen Gründen es verdient haben. Und ja, ob sich das irgendwann mal auszahlt, keine Ahnung. Werden wir sehen.
Woran liegt denn das, würdest du sagen? Ist das so ein Ding, dass man es unterm Strich dann eben doch nicht wirklich ernst nimmt? Dass man da sitzt und sagt so, naja, der Stefan, ne, das ist halt sein Hobby seit 10 Jahren.
Ach du, ich glaube gar nicht, dass die Leute, wenn die unsere Veranstaltung besuchen, mittlerweile noch denken, das ist so mein Hobby. Ich glaube, das Problem sind die Leute, die seit Jahren Vorurteile haben und seit Jahren denken, dass die deutsche Entwicklerszene keinen Einfluss auf ihr Geschäft hat. Ja, also dass die sehr auf ihr Unternehmen fokussiert sind und halt sagen, uns muss es gut gehen. Und uns geht es dann gut, wenn ich für 150.000 jetzt den nächsten Vorstandskollegen finde. Ja, weil dann habe ich einen totalen Top-Experten hier drin und dann geht es uns gut. Die viele da draußen, habe ich so das Gefühl, haben immer noch nicht verstanden, dass eine Branche vor allen Dingen ein in sich gut funktionierendes Mikro- und Ökosystem sein muss. Und wenn das gut geschmiert läuft, dann geht es den meisten Unternehmen innerhalb dieser Branche gut. Und das heißt, dass man sich als Unternehmen sozial engagieren muss, dass man sich für den Nachwuchs engagieren muss, dass man sich um Newcomer kümmert. Ja. Guck dir an, Microsoft, guck dir an Intel und so weiter, die sind ganz häufig als Unternehmen in irgendwelchen Gründerfonds mit investiert und machen völlig selbstverständlich, hauen die da jedes Jahr Millionenbeträge rein, um guten Nachwuchs zu unterstützen. In der Hoffnung vielleicht, dass diese Teams, dieser Nachwuchs dann irgendwann auch bei denen arbeitet oder so. Aber das ist nicht die Bedingung dafür. Und so investieren die in Projekte, investieren in Unis, investieren in Nachwuchs. Und ich bin der Meinung, dass wir da ein Riesendefizit nach wie vor haben. Wir haben einige Unternehmen, die machen das toll. Ne? Also gerade Unternehmen, die ich eben genannt habe zum Beispiel, die machen das super, die unterstützen auch sehr viel. Und wir haben ganz viele Unternehmen, die machen nur ihr eigenes Ding. Und ja, kann man denen das übel nehmen? Ist das vielleicht einfach so im Kapitalismus? Vielleicht muss man es akzeptieren. Aber ich weiß, dass es andere Branchen gibt, die das komplett anders machen und denen es deutlich besser geht, weil sie irgendwann mal angefangen haben, das als Common Sense zu akzeptieren und weil die das zum Teil ihrer Unternehmenskultur gemacht haben. Und wir, bei uns ist alles sehr stark aus der Eigeninitiative der Kleinen, die halt nie Geld haben, entstanden. Ja, guck dir Gaming Aid an. Eine Initiative von einem PR-Mitarbeiter von Wargaming. Der Ingo Horn, der hat da nicht in Geld geschwommen und hat gesagt, was mache ich denn jetzt mal mit den ganzen Millionen? Ach, ich mache einen Verein, der anderen helfen soll. Nein, der hat das aus Eigeninitiative gemacht. Wir haben die Quo Vadis damals ins Leben gerufen, nicht weil man damit Geld verdienen konnte, sondern weil wir gesagt haben, ey, Hoffnungslosigkeit in der deutschen Games-Branche, wo geht denn die Reise hier hin? Wir haben den Entwicklerpreis damals ins Leben gerufen, weil mir die ganzen Scheißdiskussionen, die man damals wegen Killerspielen und mit der Branche, mit der Politik hatte, furchtbar auf die Nerven gegangen sind. Und deswegen habe ich gesagt, wir brauchen eine Auszeichnung, wo man den Leuten mal zeigt, wie geil das ist, was wir hier machen. Ja, und der erste Politiker übrigens, der das ernsthaft begleitet hat, war Thomas Herzombeck, der immer noch ja ein Politiker ist, der sehr gerne die Gamesbranche an allen Ecken und Enden unterstützt. Und ich glaube, bei uns war der das erste Mal 2006 mit dabei. Vielleicht vertue ich mich jetzt, lieber Thomas, vielleicht war es sogar schon 2005. Ne? Und insofern hat so ein Entwicklerpreis damals das Eis gebrochen in Richtung die sich heute total auszahlen. Aber glaubt man nicht, dass ein Sony uns jemals unterstützt hätte oder so. Auch wenn sie letztlich von den ganzen Aktivitäten, die wir hier im Kleinen immer alle machen, wahnsinnig profitieren. Nur halt indirekt. Ne? Also es ist eben kein direkt messbarer Wert. Klar, macht es für ein Unternehmen viel mehr Sinn, 50.000 Euro noch, die übrig sind, in eine Marketingkampagne zu stecken. Ja, und dann machen sie halt eben, verkaufen sie nochmal 2.000 Einheiten mehr von einem Spiel. Dass aber insgesamt sich die gesamte gesellschaftliche Wahrnehmung seit Jahren schon viel mehr verbessert hätte, wenn man solche Events wie unsere, solche Events wie die vom Marzinek, ja, oder kleinere regionale Sachen in den einzelnen Bundesländern, wenn die vernünftig unterstützen würde. Ja, das ist wie ein gut gedüngter Rasen. Der sieht geil aus, da fühlt man sich wohl. Das ist ein Garten, den man gerne pflegt. Das ist ein Garten, da lädst du gerne andere Leute hinein. Das ist ein Garten, mit dem gibst du später auch mal an. Ja, da kannst du auch richtig schöne Empfänge machen. Wenn du einen ungepflegten Acker hast, dann schämst du dich da immer für. Und das ist so ein Bild, was mich lange schon begleitet und wo ich mich immer wieder frage, wann werden die Leute da draußen endlich mal wach? Ja, und das auf mehreren Ebenen. Und ich treibt mich ja immer mal wieder um, ne? Du kennst mich ja jetzt schon lange, ja, dann mache ich irgendwelche Weckrufe und
Brandbriefe,
genau, aber irgendwie interessiert das immer nur die Falschen, immer nur die armen Kleinen, die alle sagen, ja, er hat so recht und bei den anderen prallt es an den Vorzimmerdamen ab.
Du hast ja schon erzählt, dass du inzwischen die Aruba Events verkauft hast an Computec, zumindest zum großen Teil. Ist das auch, keine Ahnung, also so ein bisschen Ergebnis von Zermürbung über die Jahre, dass du gesagt hast, so, boah, ey, nicht mehr alleine hier stehen und gegen Windmühlen kämpfen, oder?
Ja, klar. Ja, also das war, es gab da mehrere Gründe für. Der eine war, dass ich Computec für einen sehr guten Partner halte, für eine Eventfirma, ne, die haben eine riesen Reichweite und man kann über das Netzwerk, was ein Verlag hat, natürlich die eigenen Veranstaltungen perspektivisch total gut vermarkten. So, das muss man einmal ganz nüchtern so sehen. Ne? Deswegen habe ich mit 2, 3 Partnern damals gesprochen und das waren alles Verlage. Und da Hans und ich uns immer schon sehr mochten, habe ich halt vor allen Dingen dann mit ihm weitergesprochen. Und dann sind wir uns sehr schnell einig geworden. Das Zweite ist, ich hatte damals eine persönliche Lebenssituation, wo sehr viel privates Geld, was ich mir geliehen habe, privat halt in der Firma steckte, weil wir die Krise 2010 nur durch dieses privat geliehene Geld überleben konnten. Und das wollte ich lösen. Ja, und wenn du aber gleichzeitig immer da stehst und irgendwie denkst so, also damit die Firma mal wirklich Gewinn macht, müssten wir eigentlich doppelt so viele Sponsorengelder einnehmen, wie wir gerade einnehmen. Müssten wir uns eigentlich mal von Förderungen lösen. Wann passiert das wohl? Ja, und dann fängst du an zu rechnen und sagst, 2026, ja, das ist doch gut. Ja. Wie kriegst du das denn dann hier mal gelöst? Und das war die zweite Motivation, dass ich gesagt habe, naja, wenn ich Anteile der Firma, also die Mehrheit, ne, hat Computec damals übernommen, wenn ich die verkaufe, dann bin ich wenigstens auch in der Lage, diese privaten Schulden mal zeitnah zurückzuzahlen. Und das war Geld, was dann immerhin schon fast 4 Jahre in der Firma war. Und das war auch ein ganz wichtiger Grund für mich, um das mal glatt zu ziehen und den Leuten sagen zu können, ah, danke, ja, danke dafür, hier ist es zurück. Und dann habe ich mit Computec jetzt natürlich auch einen Partner dabei, der über eine sehr große eigene Vertriebsabteilung verfügt. Und Hans hat in den letzten Jahren ja auch Stück für Stück dann neue Sachen bei Computec dazu addiert. Ja, jetzt ist das Making Games Magazin zum Beispiel bei Computec. Und diese ganzen Rädchen so ineinander zu setzen, dauert einfach. So, wenn du ein Vertriebsteam hast, was bisher 100% der Zeit mit dem Vertrieb der eigenen Produkte zu tun hatte, dann kannst du nicht einfach sagen, so, jetzt macht ihr auch noch Vertrieb für Games. Ne? Das funktioniert nur bedingt. Aber die Konzepte, die wir da jetzt zusammen entwickelt haben, die Einbindung von MakingGames.biz als Plattform, die Ausrichtung des Vertriebs, wir haben zum Beispiel die DevCom als neues Projekt jetzt mit reingenommen, ja, ein super geiles Projekt. Das sind alles Sachen, die hätte ich ohne Computec und Computec ohne uns ja nie machen können. Und insofern war das auf jeden Fall ein richtiger Schritt. Das muss ich schon sagen. Aber es ändert eben nichts an dem Grundproblem, solange die Haltung in den Köpfen der Leute so ist, dass die halt sagen, ja, lass die mal machen. Wenn wir die Events haben, ist ja ganz schön. Aber wenn nicht, ist ja auch nicht schlimm. Dann fliegen wir halt nach London. Ne? Oder, ach nee, das machen wir ja auch nicht. Da fliegen wir ja auch nicht hin. Ach, dann beschäftigen wir uns halt mit uns. Das reicht doch. Ne, dann gucken wir mal einmal im Jahr, was weiß ich, auf der E3 alle Entwickler mal zu einem Meetup für 2 Tage treffen. Das ist doch auch toll. Ne? Solange diese Grundhaltung in den Köpfen der Leute ist, ist es total egal, wo Aruba angedockt ist, ob bei Computec oder ob wir alleine weitergemacht hätten oder bei einem anderen Partner gelandet wären. Das ändert nichts an der sehr schwierigen Situation, eine professionalisierte Szene in Deutschland aufzubauen. Das ist alles, was wir haben in Deutschland, bis auf die Gamescom natürlich und den Deutschen Computerspielpreis, ist durch irre viel Eigenengagement von super motivierten, zum Teil jungen, zum Teil alten Leuten entstanden und wird von denen gemacht. Und wirtschaftlich ist das alles nicht. Ich kenne kein Event, bis auf die beiden eben genannten, was in Anführungszeichen über genug Geld verfügt. Kenne ich nicht.
In diesem Sinne, sage ich mal, toi, 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 Stefan, wir sind am Ende angelangt.
Sind wir? Mein Gott, ich hab noch so viele Anekdoten.
Es gibt ja noch eine dritte Staffel, da kannst du ja wiederkommen.
Ja, toll. Nee, sehr schön. Vielen Dank für deine Zeit. Es war mir ein Richtfest.
Ebenso, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, mache ich immer gerne. Und jetzt ist wahrscheinlich, die Aufnahme hat ja nicht geklappt. So, es ist, ich habe in leeren Raum gesprochen, Skype ist abgestürzt, aber ich hatte zumindest eine tolle Zeit mit dir.
Ganz genau, ja. Das wird das Ergebnis sein. Genau. Passenderweise. Immerhin gab es keinen Feueralarm.
Ja, genau. Du kannst ja das, was ich gesagt habe, ja in einer SMS oder einem Tweet zusammenfassen.
Genau.
Ja, alles klar.
Wunderbar. Meine Damen und Herren, das waren Anekdoten mit Stefan Reichert von Aruba Events. Und, meine Damen und Herren, das war's mit der zweiten Staffel von Anekdoten. Jetzt beginnt sie wieder, die trostlose, anekdotenlose Zeit. Schauen wir einen Moment alle kurz betreten zu Boden, scharren hilflos mit einem Fuß und hoffen, dass die Produktion der dritten Staffel sozusagen optimal nach meinen Vorstellungen verläuft. Es gibt noch keinen festen Termin. Es wird auf jeden Fall Monate dauern, bevor Staffel 3 startet. In diesem Sinne sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die zweite Staffel Anekdoten hat euch gefallen. Und bis in mittelferner Zukunft.